glaube, ihr habt es alle bis jetzt gemerkt. Heute ist Ostersonntag. Ostern, das ist der höchste kirchliche Feiertag im Jahr. Auch wenn uns das vielleicht manchmal von der Art und Weise, wie wir das feiern, Weihnachten ein bisschen zentral erscheint, aber es ist nicht so. Ostern ist das zentrale christliche Fest schlechthin. Und das aus einem Grund. Weil an Ostern das Übernatürliche, weil an Ostern die göttliche Macht ganz, ganz einzigartig demonstriert wurde. Das mit der Macht, das ist ja so eine Sache. Macht und Kraft ist ja ein äußerst faszinierendes Thema. Fängt schon bei Kindern an. Die sind fasziniert von Bibi Blocksberg und Co. Und auch wir Größeren können uns dieser Anziehungskraft von Spider-Man, Superman und wie sie alle heißen mögen, kaum entziehen. Und ich glaube, ein Grund, warum wir so fasziniert davon sind, ist, dass wir merken, dass im Gegensatz zu diesen Superhelden unsere Kraft, unsere Macht irgendwo beschränkt ist. Wir alle haben irgendwie so eine Vorstellung davon, wie so unser perfektes Leben aussehen sollte. Wir haben zumindest eine ganz grobe Idee davon, wie wir irgendwie uns und unsere Persönlichkeit gern sehen würden, Entwicklung unserer Karriere, unsere Familie und so weiter. Und diese Idealbilder haben wir auf der einen Seite. Und dann merken wir doch immer wieder, dass uns die Kraft dazu fehlt, dieses Ideal Wirklichkeit werden zu lassen. Das gleiche Phänomen, das kannten auch die Leute vor 2000 Jahren. Da war nach Karfreitag ein betröppelter Haufen von Jüngern. Verängstigt, demoralisiert, entmutigt, verzweifelt. Die hatten so große Wünsche und Hoffnung. Durch Karfreitag, durch die Hinrichtung von Jesus, war auf einmal alles weg. Und dann plötzlich, auf einmal wurde aus diesem niedergeschlagenen Haufen von Jüngern was anders. Die bekamen auf einmal die Überzeugung, dass Jesus auferweckt wurde. Und dass diese Auferweckungsmacht, diese Kraft, die Jesus aus dem Tod zurückgeholt hat, dass die auch ihnen zugänglich war. Und das hat sie verändert. Ein paar Jahre nach Auferweckung, nach Ostern, da schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser einen sehr interessanten Satz. Und zwar sagt er, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er, Gott, an uns den Glaubenden wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Wir sollen es begreifen. Die gleiche Kraft, die Christus aus dem Tod geholt hat, die steht uns offen. Und ich weiß nicht, ob ihr das direkt erfasst, aber ich finde das unglaublich. Paulus sagt, euch steht diese Macht offen. Wir haben Zugang zu dieser Macht, die die einzige Konstante, die ansonsten hier auf dieser Welt gilt, die diese Konstante überwunden hat. Der Tod, dem sich früher oder später alles unterwerfen muss, der wurde von dieser Kraft hier überwunden. Und diese Kraft, die können wir, sagt Paulus, in unserem Leben haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist das nicht so, dass mein Leben immer in dieser Kraftfülle hier verläuft. Ich habe Schwierigkeiten, ich versage, ich verletze Menschen, ich mache doofe Fehler. Und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass die gleiche Kraft, die Christus auferweckt hat, auch mir offen steht. Dass ich, dass du, dass wir diese Kraft bei Gott finden können. Und wie das gehen kann, das möchte ich anhand von einem Beispiel aufzeigen. Und zwar Beispiel einer Person, die dürfte denen von euch ziemlich bekannt vorkommen, die so die letzten Wochen hier im Gottesdienst waren. Und zwar ist es David. David, der hat ja so eine absolute Bilderbuchkarriere hingelegt. Vom Hirtenjunge, nicht besonders wohlhabend, ging es ruckzuck aufwärts zum beliebtesten König des Dieners. Dann wurde er Kriegs- und Volksheld. Alle liebten ihn. Schlussendlich hat er im Palast gewohnt. Im Palast des Königs Sauls. Wahnsinn, oder? Der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär Bilderbuchleben. Aber genauso schnell, wie es bei ihm bergauf geht, mindestens genauso schnell geht es auch wieder bergab. Der König Saul wird neidisch auf ihn, versucht ihn auf allerlei Art und Weise loszuwerden, fädelt zuerst subtile Mordanschläge ein und geht dann später ganz offen damit um, der sagt, ich will ihn tot sehen. Die Frau von David, das ist eine Tochter Sauls, die hilft ihrem Mann bei so einem Mordanschlag zu entkommen. Und die Folge davon ist, dass Saul sie einfach mit irgendeinem anderen Mann verheiratet. Er konnte das, er war König. David steht allein da, ohne Frau. Dann stirbt sein langjähriger Mentor Samuel, war unglaublich wichtig für ihn. Er ist allein. Er ist auf der Flucht, er läuft um sein Leben und er ist so verzweifelt, er weiß nicht, wohin er gehen soll, dass er in die Stadt Gath flieht. Muss man wissen, Gath war eine Stadt der Philister und Gath hatte einen relativ berühmten Bürger gehabt. Das war ein riesengroßer Kämpfer, ein Bär, ein Baum von einem Mann. Vielleicht kennen manche von euch den Namen dieses Kämpfers. Ja, Goliath. Jawohl, Goliath. So, zu der Zeit, als David nach Gath ging, um sich dort zu verstecken, lebte Goliath allerdings nicht mehr, denn ein paar Jahre vorher hatte ein junger Mann namens David diesen Goliath im Kampf getötet. So, jetzt kann man sich einmal fragen, wie verzweifelt muss David gewesen sein, dass er in die Heimatstadt von Goliath flieht, dass diese Stadt für ihn nach dem sichersten Ort überhaupt aussieht. Das muss schon bitter gewesen sein. Aber auch dort kann er nicht landen, dort wird er erkannt, er muss weiter fliehen, er ist auf der Flucht und er landet schlussendlich in einer Höhle, in der er sich versteckt. Was für ein Abstieg. Vom Palast, vom Volksheld, runter zum Flüchtling in die Höhle, wo er ums Überleben kämpft. Höhle. Ich will ein bisschen was zum Thema Höhle sagen. Denn eine Höhle, das ist der Ort, in dem er sich wiederfindet, wenn all das, auf was man gehofft hat, was man sich erträumt, was man sich ausgemalt hat, wenn all das weg ist. Die Höhle, das ist der Ort, wo man merkt, meine familiäre Situation ist alles andere als das, was ich mir vorgestellt habe. In meiner Beziehung, da ist nicht Leidenschaft das Hauptmerkmal, sondern Leiden. Keine Karriere, sondern Karriereknick. Keine tiefen Freundschaften eingebettet in ein soziales Netz, sondern durchs Netz gefallen. Eine Höhle, das ist der Ort, an dem einem klar wird, dass die großen Hoffnungen, die großen Wünsche und Pläne, die man so hatte, dabei sind, sich in Luft aufzulösen. Man merkt, es läuft nicht nach Plan. Und ich glaube, wenn ich euch so angucke, wir sind einige Leute ja, dann bin ich mir leider ziemlich sicher, dass manche, ist immer so, wenn viele Leute da sind, dass manche definitiv sich gerade in so einer Höhle befinden. Dass ihr vielleicht auf eure Beziehung schaut und euch fragt, wie konnte das so weit kommen? Wie um alles in der Welt konnten wir uns gegenseitig so verletzen? Obwohl wir uns vielleicht mal vorm Traualtar oder an irgendeiner schönen sternklaren Nacht was ganz anderes versprochen haben. Wie konnte das passieren, dass ich einen geliebten Menschen verloren habe. Durch Trennung, durch Scheidung, durch Tod. Vielleicht schaut ihr euch in euer Berufsleben an, ihr fragt euch, wie konnte das so weit kommen, dass der Job weg ist? Und jetzt, wie kann jetzt dieser unglaubliche finanzielle und gesellschaftliche Druck auf mir lasten? Wie gehe ich damit um? Vielleicht schaut ihr auf euren Körper, seht, funktioniert nicht, wie er funktionieren sollte. Irgendwie krank geworden oder jemand, der euch viel bedeutet, hat eine schwere Krankheit bekommen. Ihr fühlt euch wie David in der Höhle. Oder vielleicht hast du irgendwann in der letzten Zeit eine falsche Entscheidung getroffen. Und es war eine wichtige. Und du schaust dein Leben jetzt an und fragst dich, wie um alles in der Welt bin ich hier gelandet? Wie bin ich in diese Höhle gekommen? Höhlen sind Orte der Enttäuschung, des Versagens, der Angst, vielleicht auch der Angst vor der Zukunft, Orte der Hoffnungslosigkeit. Ich bin mir sicher, Keiner von uns, der steuert absichtlich darauf. Im Gegenteil, wir versuchen auf alle mögliche Art und Weise, uns irgendwie davor zu schützen, in so einer Höhle zu landen. Und doch ist es so, dass ich glaube, jeder von uns früher oder später irgendwann mal zumindest für eine gewisse Zeit in so einer Höhle kampiert. Und dann kommt dann leicht noch die Frage zu Gott, wo bist du? Hast du mich eigentlich verlassen? Bist du noch da? Oder reicht deine Gnade und deine Güte nicht mehr bis in meine Höhle hier rein? Noch ein Satz zu den Höhlen. Und der klingt erstmal paradox. Ich bin aber überzeugt, dass viele von euch dem zumindest rückblickend zustimmen können. Und zwar, dass gerade die Höhle im eigenen Leben der Ort war, an dem Gott am besten, am intensivsten an euch abgearbeitet hat. Ich habe das selbst erlebt, dass in Phasen, wo ich mit meiner Kraft am Ende war, wo ich sich da neu gelernt habe zu glauben, mich irgendwie ganz bei Gott festzumachen, mich an ihn zu hängen, alles von ihm zu erwarten. Wir haben vor einer Weile diese Reveal-Studie durchgeführt und 60% von euch, die haben da gesagt, dass gerade die schwierigen Phasen, schwierige Lebensumstände, die Höhlenerlebnisse, dass die euch in eurer Beziehung zu Gott haben wachsen lassen wie sonst nichts. Gott, der tut oft seine beste Arbeit in den Höhlen, weil wir da nicht mehr selbstsicher und arrogant sind, weil wir da nicht mehr alles selbst im Griff haben, sondern wir merken jetzt, jetzt gibt es nur noch Gott. Höhlen, das ist der Ort, an dem man Gott ganz neu trifft. Und das erlebt auch David. Der war circa, ganz grob geschätzt, 10 Jahre auf der Flucht in der Wildnis, in den Höhlen. Und in dieser Zeit, da scharen sich so ein paar komische Leute um ihn. Können wir lesen, 1. Samuel 22, da heißt es, auch alle möglichen Leute, die verfolgt, verschuldet oder verbittert waren, die schlossen sich ihm an. Insgesamt etwa 400 Mann. David wurde ihr Anführer. Ich meine, wenn es einem schlecht geht, ja, dann ist doch, glaube ich, echt das die Truppe, die man um sich haben will. Oder ich meine, wer will nicht solche Gefährten bei sich haben? Verfolgte, verschuldete, verbitterte. Wenn man die um sich sieht, ich meine, da geht es einem direkt besser. Ja? So, diese 400 Leute plus Anhang, die bilden jetzt so eine Art Lager. Und eines Tages, die Männer sind unterwegs, dann wird das Lager überfallen, wird angegriffen, alle Frauen und Kinder werden verschleppt. David, der hat alles verloren. Die Männer um ihn rum haben alles verloren. Und da heißt es dann in Kapitel 30, sie weinten so lange, bis sie vor Erschöpfung nicht mehr konnten. Kennt ihr das? So mit dem Rücken zur Wand zu stehen, dass man weint, bis man keine Kraft mehr hat. Wer denkt, das wäre für David der Tiefpunkt? Nee, es geht noch tiefer. 2 Verse später heißt es, David war in schwerer Bedrängnis. Seine Männer drohten offen damit, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter, in Klammer, und Frauen. David, der hat alles verloren. Der König will ihn töten, hat seine Frau mit einem anderen verheiratet, sein Leben zerstört, er muss sein Land hinter sich lassen. Jetzt erfährt er, dass seine neue Frau und die Kinder entführt sind. Und dann wollen die Leute, die mit ihm sind, ihn töten. Tiefpunkt. Dunkelste Höhle, die man sich nur vorstellen kann. Karfreitag. Alles vorbei. Das hier war Vers 6a und 6b. Ist einer der faszinierendsten Verse in der ganzen Bibel. Da heißt es, Achtung, doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Wo hat David die Kraft hergenommen, weiterzumachen, obwohl alles komplett verfahren war? Nicht in seiner eigenen Kraft, nicht in seiner eigenen Kühnheit, in seinem Mut, nicht in seinen intellektuellen Fähigkeiten. Nein, er fand neue Kraft im Vertrauen auf Gott. Die Frage ist doch, wie kann das sein, dass er in der Höhle, in der Verzweiflung pur, neue Kraft bei Gott findet? Eigentlich macht es keinen Sinn. Es ist aber so. Und es liegt daran, Ich glaube, das liegt daran, dass unser Gott, ich drücke das mal so aus, dass unser Gott ein absoluter Höhlenexperte ist. Dass unser Gott Jesus für und in die Höhlen unseres Lebens geschickt hat. Als Jesus auf der Erde war, der lief erstmal alles gut, wie bei David. Die Menschen, die sind ihm nachgefolgt, dann irgendwann der triumphale Einzug in Jerusalem, Palmsonntag, und dann noch nicht mal eine Woche später Karfreitag. Jesus wird wie ein Verbrecher hingerichtet, die unfairste Hinrichtung aller Zeiten. Der einzige Mensch, der zu 100% unschuldig war, der einzige Mensch, der komplett sündlos gelebt hat, der je über diese Erde gegangen ist, der wird an ein Kreuz genagelt. Meine Schuld hat ihn an dieses Kreuz genagelt. Der wird getötet und alle denken, das war's. Ende dieser Bewegung um den Wanderprediger Jesus. So, und jetzt Achtung, jetzt wird's interessant. Wo wird der Leichnam von Jesus hingetan? Sie legen den Leichnam von Jesus in eine Höhle. Und um ganz sicher zu gehen, dass auch ja nichts schief geht, da stellen die Römer noch Wachen davor, dass der Leichnam auch ja nicht geklaut wird. Diese Leiche liegt in der Höhle. So, und wo handelt Gott am eindrücklichsten? In Höhlen. In Höhlen läuft Gott zu Höchstform auf. In Höhlen kann Gott sein bestes Werk tun. In der Höhle erweckt Gott nämlich das Tote zum Leben. In der Höhle wird der Tote wieder lebendig. Und das nicht nur irgendwie metaphorisch, sondern real. Und dass das Ganze wirklich geschehen ist, das ist wichtig. Seit fast 2000 Jahren begrüßen sich die Christen am Ostersonntag mit diesem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden, und der andere antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieses Wörtchen wahrhaftig, das ist das, auf was es ankommt. Wir sind ja heutzutage so wahnsinnig aufgeklärt. Und in Gesprächen, da begegnet mir das immer mal wieder, dass so eine gewisse Toleranz für meinen Glauben an Gott, das ist durchaus da. Glaube an Gott ist irgendwie salonfähig. Aber beim Thema Auferstehung, da wird es wirklich schwierig. Wir sind ja so unglaublich gebildet, da muss natürlich bei der Auferstehung Skepsis aufkommen. Dann hört man oft so dieses, ja, damals waren die Leute nicht so gebildet, nicht so aufgeklärt wie wir heute, die haben halt an Ammenmärchen geglaubt, um sich an irgendwas festzuhalten, waren vielleicht ein bisschen naiv. Ich habe eine Geschichte gelesen, die das oder dieses Verständnis relativ gut illustriert. Und zwar ist eine Frau in ihrer Küche was am Arbeiten und ist da vor sich hin brutzeln, guckt aus dem Küchenfenster und sieht plötzlich ihren Schäferhund, wie der das Kaninchen der Nachbarskinder im Maul hat. Ungut. So, dieser Hund, der Schäferhund, der schüttelt das Kaninchen, wirft das durch die Gegend, packt es, beißt zu und schüttelt den letzten Funken Leben aus diesem armen Vieh. Die Frau, volle Panik, rennt raus mit dem Besen, haut auf den Hund drauf, damit der das Kaninchen fallen lässt. Das arme Tier ist tot. So, sie ist völlig verzweifelt. Was soll sie jetzt tun? Wie soll sie den Nachbarn beibringen, dass ihr Köter dieses Kaninchen gekillt hat? Sie denkt, Kaninchen, die sterben ja gelegentlich auch mal eines natürlichen Todes. Also mache ich Folgendes. Sie packt dieses Kaninchen, das sieht vom Hund leider ziemlich ramponiert und mitgenommen aus, packt das Kaninchen in die Badewanne, duscht es ab, schamponiert das Ganze, ein bisschen Spülung drauf, danach wird es geföhnt, auftopiert und so weiter. Und dann sieht es wieder ganz passabel aus. Und dann denkt sie so, ich lege das jetzt einfach so, wie es ist, wieder in den Stall. Und ja, sie macht das. Stunde später hallt ein Schrei durch die Nachbarsiedlung. Sie rennt ganz überstürzt nach draußen und sagt, oh, was ist denn passiert? Und dann sagt die Nachbarin völlig aufgelöst, unser Kaninchen, vor 2 Wochen ist es gestorben, wir haben es im Garten begraben und jetzt ist es wieder da. Ungefähr so eine Naivität unterstellt man den Leuten von damals. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Auch die Leute in der Antike wussten, dass tote Kaninchen normalerweise tot bleiben. Der Theologe C.S. Lewis, der nennt das mal chronologischen Snobismus. Das ist echter Blödsinn. Die Leute damals wussten, dass Todes tot bleibt. Und die Jünger von Jesus, die haben sich nicht nur getroffen und wurden von irgendeiner Idee verändert, dass Jesus irgendwie metaphorisch auferstanden sei, dass jetzt irgendwie seine Ideen und Ideale in ihnen weiterleben. Und die Jünger von Jesus, die haben nicht diese fantastische Gemeinschaft gebildet, die Kirche genannt wird. Einfach nur aufgrund einer metaphorischen Auferstehung. Und die haben nicht Land und Besitz und Eigentum aufgegeben und das an die Armen verteilt. Einfach nur für eine wirre Fantasie. Und die haben nicht den Tod zu Dutzenden freiwillig in Kauf genommen. Einfach nur, weil sie von einer netten Philosophie, von einem interessanten Gedankengebäude begeistert waren. Nein, die haben das alles gemacht, weil sie zu 100% sicher waren, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und es gibt nur eine einzige sinnvolle und schlüssige Erklärung dafür, dass aus einem verängstigten, entmutigten und niedergeschlagenen Häufchen an Menschen über Nacht eine mutige und kraftvolle Gemeinschaft wurde, die sich selbst für ein größeres Ziel aufgegeben hat. Und die Erklärung ist, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Sie haben das gesehen, sie haben das erfahren und sie haben es geglaubt. Und aus ihnen wurde diese unvergleichliche Bewegung, weil es tatsächlich passiert ist. Und weil sie gemerkt haben, das ist nicht nur passiert, sondern das hat Auswirkungen auf uns. Sie haben gemerkt, dass die gleiche göttliche Kraft, die den Tod in der Höhle überwunden hat, dass die gleiche Kraft auch ihnen in ihrer Höhle zuteil wurde. Das hat den Unterschied bewegt. Und uns steht diese Kraft offen. Paulus sagt, begreift das doch endlich. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß diese Kraft ist, mit der er an uns den Glaubenden wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckt hat und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Damit haben wir die Schlüssel zu einem neuen Leben in der Hand. Zu einem Leben, das von Kraft und nicht von Kraftlosigkeit geprägt ist. Das sich durch verschwenderische Liebe und nicht durch panisches Festhalten auszeichnet. Das Versöhnung möglich macht, wo man eigentlich nur Feindschaft sieht. Ich möchte euch einladen, euch in Klammer neu auf diesen Gott einzulassen, der uns in unseren Höhlen ganz individuell, ganz einzigartig begegnen möchte. Und das heißt nicht, dass nach der Begegnung mit Gott alles gut ist, dass sich alle widrigen Umstände in Luft auflösen und dass wir dieses neue Leben, Paulus spricht mal davon, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir das zu 100% direkt leben könnten. Das war bei David nicht so, das war bei den Jüngern nicht so. Auch bei denen wurden die Umstände nicht direkt paradiesisch. Und es war auch nicht so, dass die nie mehr mit Schwierigkeiten oder Ähnlichem zu kämpfen gehabt hätten. Aber es wurde definitiv anders. Definitiv neu. Weil es mit göttlicher Kraft erfüllt war. Vielleicht seid ihr gerade in irgendeinem Bereich eures Lebens in der Höhle. Steht da mit dem Rücken zur Wand. Aber vielleicht steht ihr auch einfach nur mit oder für einen guten Freund, für einen lieben Menschen in einer Höhle. Oder ihr seht, ich brauche für diesen und jenen Bereich meines Lebens, da brauche ich diese Auferstehungskraft. Ihr merkt, dass ihr meilenweit von dieser Liebe entfernt seid, die Jesus auf die Erde, die Jesus ans Kreuz, die Jesus ins Grab und die Jesus aus dem Grab wieder rausgeholt hat, dass ihr von dieser Liebe meilenweit entfernt seid. Und wenn ihr das merkt, dann möchte ich euch einladen, euch in eurer Höhle vor Gott niederzuknien und ihm vielleicht ein Gebet in der Art zu sagen, dass ihr ihm sagt, Gott, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr aus meiner eigenen Kraft rausleben. Ich will ein anderes Leben, für ein Leben, was ich selbst nicht machen kann. Ich will raus aus meiner Höhle, ganz egal, wie auch immer die heißen mag. Und ich brauche dafür deinen Sohn, den du vor 2000 Jahren von den Toten auferweckt hast, um mir meine Schuld zu vergeben, um mir ein neues Leben zu schenken. Und ich bitte dich, dass dieser Auferstandene, dass der mir jeden Tag neu begegnet, dass er mich leitet, dass er mich führt und dass er mir die Kraft gibt, ein Leben nach deinem Willen zu leben, dass ich jetzt schon hier auf der Erde merke, einen Vorgeschmack davon bekomme, was nach dem Tod, im ewigen Leben auf mich wartet. Ich bin überzeugt, wenn wir das ernsthaft beten, dann wird das Realität in unserem Leben. Begreift es doch, sagt Paulus, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der Gott an euch wirkt. Es ist dieselbe Kraft, mit der Christus vom Tod auferweckt hat. Und diese Kraft, die steht uns offen. Und ich weiß, ihr habt keine Ahnung, aber wenn das keine gute Nachricht ist, wenn das nicht Evangelium ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und jetzt hätte ich gerne von euch als Abschluss der Predigt den Ostergruß. Und zwar mit Überzeugung und mit Lautstärke. Der Herr ist auferstanden. Amen. So. Wir wollen jetzt Lobpreiszeit haben. Und vielleicht habt ihr gerade bei dem Gebet schon so still mitgebetet. Vielleicht sagt ihr aber auch, ey, ich würde gern nochmal mit jemand gemeinsam beten. Ich würde mich gern segnen lassen. Ich würde mir gern diese Auferstehungskraft zusprechen lassen. Wir werden jetzt während der Lobpreiszeit hinten ein paar Leute sein, die für euch beten. Wenn ihr das wollt, dann segnen wir euch.